Zur nächsten Sendung begrüßt sie ihre Andrea Marti. Als der Evangelist Matthäus Gläubige vom neuen Erlöser Jesus überzeugen wollte, brauchte er dazu vor allem eines: eine packende Story. Seine Weihnachtsgeschichte bringt die Menschen auch noch heute zusammen. Wer dieser Apostel und Evangelisten Matthäus war und wie sein Leben ausgesehen hat, das erfahren wir heute von Pfarrer Matthias Rey aus Müsteier. Und so begrüße ich Pfarrer Matthias Rey bei Radio Gloria ganz herzlich und wir freuen uns auf seine Gedanken zum Evangelisten Matthäus.
Grüß Gott. Wenn Sie in verschiedenen Vorworten zum Matthäusevangelium lesen, dann gibt es die Theorie, dass es zwei Quellen gab, aus denen Matthäus abgeschrieben habe und dann auch noch das Markusevangelium. Und wenn man diesen Theorien etwas näher auf den Grund geht, kann man bald einmal feststellen, dass das eigentlich einfach Behauptungen sind oder ein bisschen wissenschaftlicher gesagt sogenannte Thesen. Also dass jemand das mal so aufgestellt hat, es könnte so sein. Und dann haben weitere dann darüber nachgedacht, haben gesagt, ja, dieser hat gesagt, es ist so und der andere hat von diesem gesagt und schlussendlich ist es dann so. Da hat übrigens Beat Zuber, das ist ein Schönstadtpater, der war eine Zeit lang im Priesterseminar Chur Professor für Altes Testament, und der hat in seiner Doktorarbeit dann 1975 sogenannte Zirkelschlüsse aufgedeckt. Also sozusagen, dass einer eine These aufstellt, ein anderer schreibt das ab, ein dritter beruft sich auf diesen und schlussendlich gilt die Sache als bewiesen, obwohl es der Erste, der das aufgestellt hat, gar nicht wirklich bewiesen hat. Also solche Zirkelschlüsse gibt es viel in der Bibelwissenschaft. Damals wurde diese Doktorarbeit angenommen, man musste sie annehmen, weil sie war sehr gut wissenschaftlich fundiert, aber man hat diesem Dr. Zuber dann richtig eingebläut, dass er diese Doktorarbeit niemals veröffentlichen dürfe. Also so funktioniert moderne Wissenschaft, dass man das auch mal gehört hat. Ich habe da mit diesem Beat Zuber kürzlich gesprochen, er ist jetzt ein alter Mann, es ist auch schwierig, er wird schnell müde, wenn man mit ihm spricht. Aber ich habe ihn dann gefragt, ja Beat, wieso hast du dann diese Arbeit nicht später einmal veröffentlicht? Und da war er ganz aufgeregt und hat gesagt, da konnte ich gar nicht daran denken. Also man hat ihm das richtig wie eine Hirnwäsche gemacht, du darfst das nicht veröffentlichen, weil wenn er es veröffentlicht hätte und wenn das eine breite Bühne gefunden hätte, dann hätte man die ganze Bibelwissenschaft des letzten Jahrhunderts hätte man dann für nichtig erklären müssen. Da werden Theorien aufgestellt und wenn die dann im Strom der Zeit sind, dann werden die nicht mehr genau überprüft. Dasselbe ist übrigens auch in der Naturwissenschaft, wenn es darum geht, zum Beispiel über die Abstammungslehre von Darwin. Das ist auch nur eine Theorie, aber die gilt wie als wissenschaftlich erwiesen, obwohl sie nicht erwiesen ist. Das ist eine Tragik der Wissenschaft und ich denke, das ist die genau gleiche Tragik wie die Geschichte des Galileo Galilei. Sie kennen ja wahrscheinlich diese Geschichte. Galileo Galilei war damals ein Wissenschaftler, der bewiesen hat, dass eben, oder eben der Beweisende war eben nicht ganz schlüssig, aber er hat zu beweisen geglaubt, dass eben nicht die Sonne um die Erde dreht, sondern dass sich die Erde um ihre eigene Achse dreht und eben so dann Tag und Nacht entsteht. Man hat ihn dann eben sozusagen mundtot gemacht und man hat ihn weder auf den Scheiterhaufen gelegt, noch irgendwie ins Gefängnis getan. Er stand dann einfach unter Hausarrest. Aber was die Kirche damals falsch gemacht hat, das war nicht ein Streit zwischen Kirche und Wissenschaft, sondern es war ein Streit zwischen diesem einen Wissenschaftler und allen anderen, die eben der alten Theorie angehängt hat und die genau wussten, wenn dieser Recht bekommt, dann können wir unsere ganzen Bibliotheken entsorgen, zur Makulatur erklären. Und zum Glück ist ja die Kirche heute in diesem Stand, dass sie eigentlich diese historisch-kritische Exegese nie in ihre Lehre oder in die Liturgie übernommen hat. Also die Kirche feiert einfach weiterhin Matthäus, den Evangelisten, als Apostel, so wie auch Johannes, obschon eben diese historisch-kritischen da verschiedene Persönlichkeiten ausmachen wollen. Wenn man fragt, warum die historisch-kritischen Exegeten auf den Schluss kommen, dass Jesus eben verkündet hat und dann erst viel später das alles aufgeschrieben wurde, also nach 70 nach Christus, dann kommt man immer auf diese Bibelstelle, dass Jesus die Zerstörung des Tempels voraussagt. Er sagt, das können wir nachlesen bei Matthäus, kein Stein wird mehr auf dem anderen stehen. Und dann schließen sie daraus, weil er das sozusagen der Evangelist das ihm in den Mund gelegt hat, dass zu diesem Zeitpunkt, als das Evangelium geschrieben wurde, der Tempel bereits zerstört war. Also das ist kein Stein wird auf dem anderen stehen, alles wird niedergerissen. Sie können also nachlesen im Matthäus-Evangelium Kapitel 24, Vers 2. Für einen gläubigen Menschen sind solche Argumentationen natürlich schwer nachvollziehbar, weil diese Wissenschaftler davon ausgehen, dass Jesus nichts voraussagen kann. Jetzt ist es aber so, dass es auch andere Voraussagen gab außerhalb des Evangeliums. Und zwar gibt es da ein jüdischer Gelehrte, der eine sogenannte Assumptio Mosi geschrieben hatte. Und der schreibt, in ihr Gebiet werden Kohorten einfallen und des Abendslands mächtiger König, der sie erobern wird. Und sie werden sie gefangen fortführen. Einen Teil ihres Tempels wird er mit Feuer verbrennen und einige um ihre Ansiedlung herum kreuzigen. Das ist ein Zeugnis, man höre und staune, aus dem Jahr 30. Das heißt, dieser jüdische Gelehrte hat die Zerstörung des Tempels viel genauer vorausgesagt, als Jesus das getan hat. Jesus hat einfach so allgemein gesagt, kein Stein wird mehr auf dem anderen stehen. Ich meine, das könnte auch heute jemand sagen, dass in unserer modernen Zivilisation irgendwann eine Zeit kommt, wo kein Stein mehr auf dem anderen steht. Und mit ein bisschen Glück werden wir auch recht bekommen, ohne prophetische Gabe. Also ganz abgesehen davon, dass es eigentlich eine ziemlich schräge Idee ist, Jesus zu unterschieben, dass er nicht etwas voraussagen konnte, ist auch die ganze Sache an sich nicht in Ordnung, weil man konnte durchaus anhand der damaligen Verhältnisse vorausahnen, dass dieses ganze jüdische Gebäude nicht stehen bleiben wird. Da waren die Römer, die die Macht hatten und die jeden Moment zuschlagen konnten. Also diese Argumentation, die verfängt also nicht und somit ist das Fundament entzogen, dass man irgendwie sagen könnte, die Evangelien sind zu einem bestimmten Zeitpunkt verfasst aufgrund irgendeiner Aussage von Jesus. Nun haben wir aber andere Dinge, die wir bemerken können. Und zwar möchte ich da jetzt nicht irgendwie wissenschaftliche Beweise führen, sondern einfach den gesunden Menschenverstand folgen. Wir nehmen an, die Apostel, die waren beeindruckt von Jesus. Das heißt es ja bei dem ersten Wunder, das er gewirkt hat in Kana, als er diese 600 Liter Wasser in Wein verwandelt hatte, dann heißt es eben, und seine Jünger glaubten an ihn. Das hat der Evangelist Johannes so bezeugt. Wenn wir jetzt einmal annehmen, und da folge ich auch wieder dem gesunden Menschenverstand, also dass ein Mensch, der Jesus folgt und der von Jesus überzeugt ist, und das waren die Evangelisten, das ist unumstritten, dass der nicht einfach etwas zusammenlügt und zusammendichtet, sondern eben etwas bringen möchte, das ein Argument ist, dann waren die doch schon beeindruckt zur Zeit, als sie mit Jesus zusammen waren. Und wie es doch ganz normal ist, dass zum Beispiel, wenn irgendein König eine Schlacht gewonnen hat, dass ein Bericht über die Schlacht dann sofort geschrieben wurde. Also nicht gerade wie heutige Journalisten noch in der gleichen Stunde, aber in den nächsten Tagen oder Wochen oder vielleicht Monaten. Aber dass die doch sicher nicht Jahrzehnte gewartet hatten, bis sie das aufgeschrieben hatten. Also wir können davon ausgehen, dass diese Evangelien und vor allem die beiden Evangelisten Matthäus und Johannes, die waren ja Apostel, dass die Augenzeugen waren und womöglich schon begonnen haben, ihre Evangelien, die damals natürlich noch nicht so genannt wurden, das waren einfach Erinnerungsschriften, aufzuschreiben, währenddem Jesus noch als Mensch auf dieser Erde gewirkt hat. Nun habe ich noch einen anderen Gedanken, und zwar folgenden. Als Matthäus berufen wurde, war er schon in gesetztem Alter. Also der Matthäus wurde ja berufen als Zöllner, und zwar als wohlhabender Zöllner. Es heißt ja, dass er sprang auf, er folgte Jesus. Wir lesen das nach im Matthäusevangelium Kapitel 9, Vers 10 bis 13. Er folgte Jesus, und zwar sofort. Also ein Satz genügt, um diese Berufung zu beschreiben. Wenn wir die anderen Berufungen nachlesen, dann sehen wir, sie wuschen ihre Netze, sie verabschiedeten ihren Vater. Also da war noch einiges dazwischen. Und dann ging der Bruder des Petrus, der Andreas, ging zu seinem Bruder Petrus und erzählte ihm, wir haben den Messias gefunden. Also das war ein regelrechter Prozess, der Stunden, wenn nicht sogar Tage gedauert hat, bis sie ihm gefolgt waren. Nun aber diese armen Fischer, die ja leere Netze hatten, die hatten ja nichts viel zu verlieren. Da kam da einer daher, gab sich aus als Messias, und da braucht es wenig Überzeugung, um zu merken, da kann ich ein neues Leben beginnen, das mir viel versprechen wird. Also sie haben ja einen weltlichen Messias erwartet. Ganz anders bei Matthäus. Also wenn wir bei Matthäus nachlesen, das war ein gesetzter Mann, wird übrigens auch sowohl in der Ikonografie des Ostens als auch in der Bildmalerei des Westens immer so dargestellt, dass er ein älterer Mann, also älter so in den 50ern gewesen sein mag, weil ein junger Zöllner kann ja unmöglich einfach so unvorhergesehen einmal auf die Beine stellen für mehrere Dutzend, wenn nicht sogar mehrere hundert Leute. Also da waren ja die Zöllner, die Sünder, da waren auch die Pharisäer, die Schriftgelehrten, da war Jesus mit seinen 12 Jüngern und womöglich noch anderes Gefolge von Jesus. Und er lud Jesus ein und machte ihm ein Mahl, wirklich ein großes Festmahl. Und das ist ja nicht möglich, wenn einer nicht wirklich reich ist. Das heißt, Matthäus hat bei seiner Berufung sehr viel riskiert. Er hat wirklich die innerste Überzeugung gehabt, aufgrund einer kurzen Begegnung, dieser Jesus ist der Messias. Und wenn er mich ruft, dann folge ich ihm und lasse alles liegen. Also nicht nur einfach so ein paar Netze am Strand, mit denen man nicht viel Einkünfte machen könnte, sondern als Zöllner, ein Mann, der wirklich tief im Beruf drin war und der ein sehr, sehr großes Vermögen hatte. Und das hat mich dann auf den Gedanken gebracht, Matthäus muss irgendwie schon vorher von diesem Jesus gewusst haben. Und das hat mich dann zurückgeführt auf die Kindheitsgeschichte, die ja Matthäus in seinem Evangelium selber beschreibt. Und zwar ist ja die Geschichte mit den Weisen aus dem Morgenland oder den Sterndeutern, man könnte sogar auch Magier übersetzen, die da von weit her kommen, Jesus huldigen, und dann folgt ja dann der schreckliche Kindermord in Bethlehem, weil durch das, dass diese Weisen kamen, hat König Herodes zu wissen bekommen, dass da ein König geboren ist. Jetzt können wir uns fragen, wo war Matthäus zu dieser Zeit? es wird ja von vielen oder eigentlich fast von allen Wissenschaftlern gesagt, ja, dieser Kindermord von Bethlehem, der ist gar nicht geschehen, das ist einzig in Matthäus, wo das bezeugt ist, wir haben kein außerbiblisches Zeugnis über dieses Ereignis. Da muss ich ja nur schmunzeln. Also wie viele Schriftstücke aus der Antike sind einzigartig. Und zwar meistens nicht einmal vollständig. Also viele Historiker, die würden sich wirklich von uns zuschreiben, wenn sie einen vollständigen Bericht hätten über ein Geschehen, wie uns das Matthäus schreibt. Also natürlich, das Matthäus-Evangelium in der Originalfassung ist nicht mehr da, aber die Abschriften, die sind übereinstimmend und zuverlässig. Also wir haben einen historischen Befund wie kaum woanders. Ich möchte kurz einen Exkurs machen, um zu erklären, was ich damit meine. Im Kloster Müstair war vor einiger Zeit eine Ausstellung über Kaiser Maximilian. Maximilian I., das war der 500-jährige Gedenktag seines Todes. In dieser Ausstellung, und verstehen Sie mich richtig, ich möchte das nicht kritisieren, das ist wissenschaftlich gut gemacht. In dieser Ausstellung war auch ein Brief ausgestellt von einer noblen Dame, die sich beschwerte über die schlechte Küche im Kloster Müstair. Ja, was hat man aus dem Brief geschlossen? Also das einzige Problem war, irgendwie herauszufinden, dass dieser Brief wirklich echt war und aus dieser Zeit stammt. Und sobald das feststand, war völlig klar, die Küche des Klosters war schlecht vor 500 Jahren. Und das bezweifelt ja niemand. Obschon es ja nicht noch andere Zeugnisse über dieses Faktum gibt, zumindest nicht meines Wissens nach. Und jetzt gehen wir zurück zu Matthäus, er beschreibt diesen Kindermord und dann gibt es Leute, die sagen, der hat nicht stattgefunden. Also das ist irgendwie wie andersherum gedacht, als in anderen Bereichen denken die Wissenschaftler ganz normal. Also wenn jemand etwas beschreibt, aus jener Zeit, dann ist es so geschehen. Und nur bei der Bibel hat man da irgendwelche Vorbehalte, wahrscheinlich aus einem einfachen Grund, weil wenn das wahr ist, dann müsste man sich bekehren. Und das wollen die nicht. Also muss man das irgendwie alles im Bereich von Legenden oder so drängen. Da muss man immer sehr gut hinschauen. Man kann nicht einfach sagen, es war eine Legende im Sinn, es war wohl nicht so genau geschehen. Es gibt Legenden tatsächlich, aber dann kann man erst sagen, es ist eine Legende, wenn man verschiedene Schriftstücke hat aus dieser Zeit oder aus etwas verschiedenen Zeiten, nicht weit voneinander entfernt, die nicht übereinstimmen. Oder das ein Schriftstück sagt irgendwie, das Grab von Maria ist in Ephesus, ein anderes sagt, das Grab ist in Jerusalem. Ja, da kann man sagen, es ist nicht klar, wo dieses Grab ist. Es sind Legenden, es sind Geschichten und es hat da verschiedene Geschichtsstränge und denen muss man nachgehen. Aber wenn es nur einen Bericht gibt, dann kann man doch nicht einfach sagen, das ist eine Legende. Also dann darf man einmal davon ausgehen, dass es Wahrheit ist. Und vor allem, weil dann alles so stimmig ist. Also stellen wir vor, Matthäus war bei der Berufung circa 50-jährig, also ein gesetzter Mann, erfahren, reich. Wo war er bei der Geburt Jesu? Man kann gut annehmen, er war mit seinem Vater, vielleicht auch mit seinem Großvater, am Zoll. Also das waren ja Familiendynastien. Das wäre mal interessant, da eine Doktorarbeit darüber zu schreiben. Wie war dieses Gewerbe der Zöllner? Waren das so, dass der Sohn den Zoll des Vaters übernahm? Wurden die von Ort zu Ort gewechselt, um die römische Autorität zu halten? Das ist im Dunkeln, weiß nicht, ob das überhaupt erforscht ist. Jedenfalls nehmen wir an, er war am Zoll des Vaters. Und dann kamen diese Weisen von weit her, die kamen ganz sicher mit einem großen Gefolge, die kamen zu König Herodes, als die Zöllner wussten wohl, also die Informationen funktionierten damals recht gut, das war das Römische Reich, es gab kein Telefon, aber es gab Boten und die wussten Bescheid, was sie zu kontrollieren hatten und was nicht und wen sie durchlassen durften und wen nicht. Und die wussten gewiss auch, dass diese Weisen den Auftrag hatten, zurück zu Herodes zu gehen und zu berichten. Und dann gelang es diesen Weisen, ohne Kontrolle wieder nach Hause zu reisen. Entweder durch Nachlässigkeit der Zöllner oder sogar, dass sie diese bewusst durchgelassen hatten, vielleicht mit Schmiergeld oder wie auch das immer gewesen sein mag. Jedenfalls ist der Kindermord von Bethlehem eine Folge der Nachlässigkeit der Zöllner. Und das war ganz gewiss ein Gespräch unter den Zöllnern, und zwar weit über die Grenze von Bethlehem hinaus. Also ich denke, im ganzen Heiligen Land hat man darüber gesprochen. Und dann versetzen wir uns in diesen jungen Matthäus hinein. Was macht er? Damals war unter jungen Gelehrten, und das muss ja ein Gelehrter sein, gewesen sein, denn ein Zöllner in dieser Position, der musste zumindest die Amtssprache Latein, die Umgangssprache Aramäisch und die Gelehrtensprache Griechisch kennen und wahrscheinlich noch ein bisschen Hebräisch und vielleicht noch andere Sprachen. Also das war ein gelehrter Mann, und damals war unter gelehrten jungen Männern war es Mode, Stammbäume zu schreiben. Jetzt nehmen wir mal an, ich kann es nicht beweisen, aber am Schluss sehen Sie, dass sich der ganze Kreis schließt. Nehmen wir an, er hat dann zu forschen begonnen, was ist das für ein Kind, dass es König Herodes so wichtig ist, es zu töten? Und es wird nicht schwer gewesen sein, herauszufinden, dass Josef der Vater des Kindes war. Von der Jungfrauengeburt wusste er ja noch nichts. Und dass er dann geforscht hat, ja, dieser Josef von nobler Herkunft aus Bethlehem, das war ja der Grund, warum Josef bei der Volkszählung nach Bethlehem reisen musste, dieser Josef ist der Vater von Jesus, und jetzt hat er zu forschen begonnen. Wer ist dann der Vater von Josef? Ja, das war Jakob und so weiter. Da können Sie nachlesen, ganz am Anfang des Evangeliums nach Matthäus, Stammbaum Jesu, des Sohnes Davids, des Sohnes Abrahams. Jetzt stellen Sie sich vor, er hat diesen Stammbaum also schon nachgeforscht nach dem Kindermord von Bethlehem. Das würde heißen, circa im Jahr 5 vor Christus. Also man hat ja irgendwann, als das Christentum weltweit verbreitet war, hat man ja ein Jahr 0 errechnet oder ein Jahr 1, da war Christus geboren, und erst später hat man herausgefunden, dass man bei dieser Berechnung einige Jahre nicht berücksichtigt hat. Darum ist heute allgemein die Annahme, Jesus war circa 7 vor Christus, also geboren. Man hat ja dann nicht die ganze Jahreszählung korrigiert, das wäre zu kompliziert. Man kann es nie genau herausfinden. Also wenn wir jetzt annehmen, Matthäus hat als junger Mann eben diese Ahnenforschung gemacht, und dann kommt 30 Jahre später Jesus und ruft ihn, dann kommt hier ein ganz, wie soll man sagen, menschliches Aha-Erlebnis. Also dieser reiche Mann realisiert, ah, das ist dieser Jesus, den König Herodes so unbedingt töten wollte. Das ist der künftige König von Israel, da gebe ich alles. Und dass dann eigentlich diese Berufung von Matthäus eben aufgrund dieses Aha-Erlebnisses, also er hat schon als junger Zöllner erfahren, dass da ein gewisser Jesus geboren war, dem ganz große Bedeutung zugemessen wurde, sowohl von diesen Weisen, die da aus fernen Ländern kamen, als eben auch von König Herodes. Und dann war ihm klar, dem muss ich folgen, und dafür gebe ich alles, alles. Also dieser ganze Hab und Gut, das er hatte, hat er ja dann den Armen gegeben und hat es verlassen und ist Jesus nachgefolgt. Wenn Sie das jetzt alles rückblickend anschauen, dann merken Sie, dass das alles in sich stimmt. Natürlich ist das kein wissenschaftlicher Beweis, aber es ist weit logischer nachvollziehbar, als wenn jemand sagt, ja, dieser Jesus hat da offenbar etwas vorausgesagt, das kann nicht sein, und darum ist das Evangelium später geschrieben. Also ich würde meinen, da wäre wieder einige Forschungsarbeit nötig, und es wäre vielleicht gut, wenn man da wieder bei Null beginnen würde oder wieder zurückgehen würde, dorthin, wo man mit der historisch-kritischen Exegese einen falschen Weg beschritten hat, und mal nachforscht, ob es nicht doch viel, viel wahrscheinlicher ist, dass die Evangelien sehr früh, sogar eben schon während Lebzeiten auf dieser Erde von Jesus geschrieben wurde. Jetzt machen wir eine kurze Musikpause und dann werde ich noch weiter über den Evangelisten und Apostel Matthäus. Also, liebe Hörerinnen, liebe Hörer, wir haben ja jetzt einen Ausschnitt aus der Matthäus-Passion gehört von Johann Sebastian Bach. Jetzt gibt es folgende Theorie, die nicht ganz ohne Fundament ist, und zwar, dass Matthäus ein Evangelium hatte als Vorlage, das in aramäischer Sprache geschrieben war. Und zwar ein Kirchenhistoriker sagt, also aus früher Zeit, dass eben Matthäus vieles in aramäischer Weise schreibt. Was schließt man daraus? Also viele Bibelwissenschaftler sagen, ja, wahrscheinlich war das Evangelium zuerst auf Aramäisch geschrieben und erst dann auf Griechisch. Ich finde das etwas eigenartig, wenn man so etwas behauptet, ohne dass da irgendein archäologischer Befund vorliegt. Also dasselbe auch mit diesen Quellen. Überall, wo Sie Vorworte lesen zu den Evangelien, hören Sie von diesen Quellen Q1, Q2 und dann eine Logienquelle. Von all diesen Schriftstücken hat man nicht auch nur den kleinsten Fetzen gefunden. Also man kann doch nicht einfach annehmen, dass da etwas vorlag, von dem man überhaupt nichts findet. Und meine, die archäologische Forschung, die ist ja sehr, sehr genau im Heiligen Land. Also da ist die ganze Welt, richtet einen Blick darauf. Und da wurden die Höhlen von Qumran durchforscht. Dort hat man tatsächlich ein Fetzchen gefunden, aber nicht von irgendeiner Vorlage in Aramäisch, sondern vom Evangelium nach Markus. Und dieses Fetzchen musste aus dem Jahr 50 oder 60 stammen, weil das Markus-Evangelium war bereits Kulturgut zu dieser Zeit, als diese Höhlen im Jahr 70 bei der Zerstörung von Qumran eben verschlossen wurden und die Schriften dort drin versteckt wurden und dann in unserer modernen Zeit dann gefunden wurde. Da wurde alles genauestens untersucht und eigentlich hätte man aufgrund dieser Funde schließen müssen, aha, unsere Annahme ist falsch, dass die Evangelien nach 70 nach Christus geschrieben sind. Wir haben hier ein Fetzchen mit 20 Buchstaben aus dem Markus-Evangelium. Aber man hat sich dann einfach von der Archäologie distanziert und hat weiterhin an dieser Zwei-Quellen-Theorie festgehalten und die dann modifiziert. Und das ist so kompliziert, dass eigentlich da mehr Nebel als Klarheit geschaffen wird. Und ich denke, die Sachlage war nicht so kompliziert. Also der Matthäus war dabei, der Matthäus hat Jesus erlebt, der Matthäus hat aufgeschrieben und als Jesus von den Toten auferstanden war, als er mit dem Heiligen Geist erfüllt war, 10 Tage nach der Auferstehung, dann hat er doch begonnen, das Ganze, was er bereits geschrieben hat, zu ordnen und bald später einmal herauszugeben. Und meine Überzeugung ist, dass das Matthäus das älteste Evangelium ist. Ich würde sagen, so ein Jahr nach der Auferstehung, so Jahr 34, 35, vielleicht 40, aber das wäre dann schon sehr eigenartig, dass er so lange damit gewartet hätte, dass das redigiert und herausgegeben war und in der Liturgie, in der Heiligen Messe, die ja von Anfang an in der Kirche gefeiert wurde, aufgrund Jesu Weisung tut dies zu meinem Gedächtnis, dann eben auch vorgelesen wurde. Und dass dann später erst dann Markus, der ja Kind war zu Jesu Zeiten, dann sein Evangelium geschrieben hat, das Evangelium nach Matthäus gekannt hat und dann hat er es noch etwas ausgeschmückt mit verschiedenen Beschreibungen von Stimmungen. Markus ist sehr stimmungsvoll, sehr kindlich eigentlich in seiner Erzählung und dass dann noch später Lukas das Ganze auf die Reihe gebracht hat, da habe ich auch schon einen Vortrag gehalten bei Radio Gloria über Lukas, Lukas hat das Ganze auf die Reihe gebracht. Und bei Lukas wissen wir, dass dieses Evangelium vor 67, meiner Meinung nach sogar vor dem Jahr 57, fertig geschrieben sein musste. Also dann können wir zurückrechnen, dann war Markus vielleicht ums Jahr zwischen 40 und 50 und Matthäus vorher. Und Johannes ist dann ein Spezialfall, wo ich annehme, dass er parallel dazu an einem anderen Ort, ohne großen Kontakt zu den Jüngern Matthäus und eben dem Jüngling Markus und dem Gelehrten Lukas, dass er sein eigenes Evangelium geschrieben hat in einem ganz eigenen Denken. Also dass er selbstständig einfach über Jesus dann geschrieben hat, als der Jünger, den Jesus liebte und der auch unter dem Kreuz stand und deshalb eine andere Art von Erinnerung hatte als die anderen Evangelisten. Damit habe ich mich noch zu wenig beschäftigt, aber es gibt tatsächlich auch gut wissenschaftlich fundierte Berichte, die sagen, dass Johannes das möglicherweise das älteste Evangelium ist. Und dann würde man auch so in die Jahre vor 40 nach Christus kommen. Also wir sehen, dass das ganz nahe bei einem Geschehen der Zeit ist. Jetzt, wenn es heißt, und das ist tatsächlich so, dass da so aramäische Elemente im griechischen Text von Matthäus sind, dann gibt es da eine ganz andere, viel einfachere Erklärung, dass natürlich Matthäus die Worte Jesu in aramäischer Sprache in Erinnerung hatte. Wir können davon ausgehen, dass Jesus weitgehend aramäisch gesprochen hat und auch die Jünger untereinander. Und dann, dass Matthäus dann, was er in Erinnerung hatte, in der griechisch gelehrten Sprache niederschrieb. Also wie wenn wir jetzt, sagen wir, heute ist jetzt Romanisch auch eine gelehrten Sprache, aber sagen wir, vor 50 Jahren hätte ein Romanisch sprechender eine Geschichte geschrieben auf Deutsch. Ja, das scheint doch die romanische Sprache durch, weil der redet ja Romanisch und schreibt dann auf Deutsch, um das verständlich zu machen für das ganze deutschsprachige Gebiet. Und so war das auch mit Matthäus. Also die haben Aramäisch gesprochen. Und vor allem bei Stellen, die Matthäus wichtig waren, also zum Beispiel die Berufung des Petrus. Petrus, ein Mitjünger von ihm, oder wo Jesus ihm sagt, beschrieben in Matthäus Kapitel 16, Vers 18, Petrus, du bist der Fels, auf diesen Felsen werde ich meine Kirche bauen und die Pforte der Höllen werden sie nicht überwältigen und ich werde dir die Schlüssel des Himmels geben, was du binden wirst, wird im Himmel gebunden sein, was du auf Erden lösen wirst, wird im Himmel gelöst sein. Also diese Worte Jesu an Petrus, die sind sehr genau wiedergegeben und da gibt es sogenannt 16 Hebräismen oder Aramäismen, also 16 Textstellen, wo die aramäische Sprache durchscheint. Also zum Beispiel sagt Jesus, selig bist du, Simon Bar Jona. Ja, dieses Bar ist nicht eigentlich ein griechisches Wort, sondern das heißt Sohn, übrigens auch heute im Arabischen, Bar Jona, also Sohn des Jonas und dann eben dieses Jona abgekürzt und das könnte eben auch heißen Sohn des Johannes, wie es an anderer Stelle heißt. Ja, wie das auch bei uns ist, oder? Mit dem Johannes sagt man nicht Johannes, sondern Hans. Und solche Abkürzungen gab es auch schon damals. Also das ist nur ein Beispiel herausgegriffen. Mit diesem Bar Jona sind sozusagen schon zwei solche Hebräismen enthalten. Daraus zu schließen, dass er da eine aramäische Vorlage gehabt hätte, das ist eigentlich völlig schräg. Also vor allem müssen wir uns vorstellen, die Bücher waren teuer, also das waren alles Handschriften und das Papier, Papyrus oder Pergament, was das immer war, war auch nicht billig und das Schreiben selbst war mühsam. Also die hatten nicht einfach, wie ich jetzt auf dem Pult, einige Bücher, wo man dann daraus etwas abschreibt, sondern die hatten die Dinge im Kopf und haben geschrieben und haben sicher nicht eine Vorlage genommen, eine schriftliche, sondern die hatten das erlebt und hatten geschrieben, was sie erlebt haben. Das ist so meine Überzeugung. Wenn Sie darüber nachdenken, werden Sie feststellen, dass das sehr, sehr stimmig ist. Und dass, wenn wir dann so das Evangelium lesen, wird es echt spannend. Er schreibt, was Jesus getan, was Jesus gesagt hat und das dürfen wir dann im Glauben vertiefen und so zu einem wirklichen Glauben an den wirklichen Jesus finden, nicht an Jesus, den man irgendwie als Gedanken hineinnimmt, sondern Jesus, der gelebt hat, der gewirkt hat, der vor allem durch seine Wunder überzeugt hat, der gestorben ist und dann durch seine Auferstehung den Impuls gegeben hat zur Mission. Diesen Jesus, den erleben wir in den Evangelien und dann auch in unserem Leben. Dazu möchte ich Ihnen jetzt noch den Segen geben. Der Herr sei mit euch.
Und mit deinem Geiste.
Es segne euch der allmächtige Gott, der Vater und der Sohn und der Heilige Geist.
Amen. Herzlichen Dank, Pfarrer Matthias Rey nach Müsteier. Es waren sehr tiefgreifende, schöne Gedanken zum Evangelisten Apostel Matthäus. Und wir freuen uns auf weitere Sendungen mit Pfarrer Matthias Rey und wünschen ihm einfach alles Gute, reicher Gottes Segen. Das war die Sendung mit Pfarrer Matthias Rey aus Müsteier. Er hat gesprochen zum Evangelisten Apostel Matthäus. Wenn Sie die Sendung nochmals nachhören möchten, dann können Sie das unter www.radiogloria.ch Podcast oder Sie können eine CD bestellen im Studio in Baldegg. So verabschiede ich mich von Ihnen allen, wünsche Ihnen reicher Gottes Segen. Seien Sie behütet in Gottes Hände. Ihre Andrea Marti.